Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius? Heute ist kein Julius da, denn Julius hat seinen freien Tag und den hat er sich auch verdient. Ich sitze aber trotzdem hier und ich sitze auch nicht alleine hier, denn wir haben ein Thema, das brennt uns auf den Nägeln. Und deswegen behandeln wir das trotzdem. Es geht um die Stadt Halle und den Posten des Oberbürgermeisters. Denn seit dem Corona-Jahr 2021 kommt da nicht so wirklich Ruhe rein. Damals war der Oberbürgermeister Bernd Wiegand in die sogenannte Impfaffäre verwickelt und seitdem reiht sich ein Gerichtstermin an den nächsten. Es geht inzwischen gar nicht mehr nur um die Impfaffäre, es geht auch um Vorwürfe zu mutmaßlichen Falschaussagen und ein paar andere Dinge. Und jetzt hat Herr Wiegand einen überraschenden Schlussstrich gezogen und will von seinem Amt zurücktreten. Und damit hat er auch den Weg für Neuwahlen in Sachsen als größter Stadt geebnet. Und mich interessiert jetzt natürlich, was heißt das für die Hallenser und was bleibt eigentlich von der Impfaffäre? Und da gibt es einen, der kennt sich besonders gut aus bei der Mitteldeutschen Zeitung. Und das ist mein Kollege Dirk Skripczak. Hallo Dirk.
Ja, ich grüße dich.
Du bist Lokalchef in Halle.
Ja.
Und du und deine Kollegen, habt euch viel mit der ganzen Affäre und den gerichtlichen Auseinandersetzungen beschäftigt. Und deswegen habe ich dich heute als Gast hier. Sag mal, du hast in deinem letzten Text oder in dem ersten Text nach Wiegands Rücktrittsgesuch, hast du das als Paukenschlag bezeichnet. Erklär mal kurz, warum.
Naja, also Bernd Wiegand hatte ja immer erklärt, nicht zurücktreten zu wollen. Er hatte sich immer als unschuldig bezeichnet. Und für alle Welt war eigentlich klar, dass er bis zum bitteren Ende nicht aufgibt, also bis sein Amtszeit endet im November 2026. Und das politische Halle dachte, Wiegand zieht so lange durch und wird wirklich nicht zurücktreten. Und dann kam das natürlich, also für Insider kam es nicht überraschend, aber für das politische Halle kam es überraschend in der Sommerpause. Man kann also sagen,
dich hat es auch überrascht?
Nein, mich hat es nicht überrascht, die Signale waren eigentlich da. Ich hatte trotz des durchaus nicht immer einfachen Verhältnisses, was wir miteinander hatten, trotzdem immer den Kontakt zu ihm nicht verloren, auch über die ganze Zeit. Man muss die Leute ja auch fair behandeln. Das heißt, wir haben ihm immer die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern. Und da hat er schon sowas angedeutet gehabt. Also wir wussten schon so ein bisschen, dass da was kommen kann, aber die Mehrheit eben nicht. Und das hat Halle natürlich, das hat das Sommerloch beendet.
Jetzt müssen wir, glaube ich, alle mal abholen, die nicht die Impfaffäre und alles, was danach kam, so minutiös verfolgt haben. Nimm uns noch mal kurz mit ins Jahr 2021. Im April war das, glaube ich. Kurzabriss, was ist da passiert und was ist seitdem auch noch dazugekommen?
Naja, also Bernd Wiegand hatte sich selbst Mitglieder des Katastrophenschutzstabes und auch Mitarbeiter der Verwaltung, hochrangige Mitarbeiter der Verwaltung, impfen lassen, obwohl sie nicht an der Reihe waren.
Stimmt, damals gab es die sogenannte Impfreihenfolge.
Genau, es gab die Impfreihenfolge, es war ganz klar, wie das geregelt ist. Und er hatte die Öffentlichkeit darüber auch nicht in Kenntnis gesetzt. Wir als Zeitung hatten das damals aufgedeckt. Und dann kam der ganze Fall ins Rollen. Dann gab es eine Durchsuchung der Staatsanwaltschaft im Ratshof. Da wurden Unterlagen beschlagnahmt. Dann gab es diverse Stadtratssitzungen, Sondersitzungen vom Stadtrat. Da hat er sich hin und her laviert. Dann sind Ausreden erfunden worden, also wie das alles zustande gekommen sein sollte. Da gab es plötzlich einen Zufallsgenerator, der wurde im Stadtrat vorgestellt. In der nächsten Stadtratssitzung mussten sie zugeben, den gab es gar nicht.
Den Zufallsgenerator,
auswählt. Genau, da waren also im Prinzip angeblich, gab es da eine Liste mit mehreren Leuten drauf, also nicht nur Leute aus der Verwaltung, sondern angeblich auch Ärzte und Pfleger und sowas. Und dann sollte es einen Zufallsgenerator geben, man drückt auf den Knopf, dann spuckt den Namen aus. Und dann seien angeblich eben auch Stadträte mit aufgetaucht. So, das hatte ihm natürlich keiner abgekauft. Er musste das selber dann am Ende auch revidieren. Und dieser ganze Zirkus, das hat den Stadtrat dermaßen auf die Palme gebracht, dass sie ihn im April 2021 suspendiert haben. Mhm. So, und zum damaligen Zeitpunkt ist natürlich jeder davon ausgegangen, okay, das ist nur eine temporäre Sache, so lange wird das nicht dauern. Aber in der Zwischenzeit hat er dann auch das Landesverwaltungsamt ihre Ermittlungen intensiviert. in dieser ganzen Impfaffäre. Und dann ist ja im Juni 2021 auch vom Landesverwaltungsamt vorläufig aller seiner Ämter enthoben worden. Die haben ihm das Gehalt um 50% gekürzt. Also mal so für die Leute, die es nicht wissen, so ein Oberbürgermeister verdient ungefähr 12.000 Euro. Das heißt, er hat nur noch die Hälfte verdient.
Das ist auch bis heute so, ne?
Das ist bis heute so. Und er hat dann, im Prinzip ist ihm verboten worden, alle Amtsräume zu betreten. Und dann war er erstmal weg vom Fenster. Und da Bernd Wiegand ja auch so ein streitbarer Mensch ist, der also im Prinzip ja viel in seiner Amtszeit auch aufgereiht hat, es sind dann im Nachgang noch einige Sachen ins Licht gekommen.
Also,
genau, da ist ihm vorgeworfen worden, er hätte eine hochrangige Mitarbeiterin angeblich zu viel bezahlt, Geld bezahlt, weil er hatte sie versetzt auf den Posten. Der Posten war anders dotiert. Er hatte ihr aber im Prinzip die alte Vergütung, die höher war, beibehalten, damit die quasi ruhig bleibt. Und dann haben die so, und das ist aber fallen gelassen worden. Es gibt auch einige Dinge, die fallen gelassen worden sind. Also die Impfaffäre zum Beispiel strafrechtlich auch, aus einem interessanten Grund, weil das der Bund verpasst hatte, als er die Impfreihenfolge festgelegt hat, zu sagen, welches Strafmaß eigentlich droht, wenn man dagegen verstößt. Also man ist genauso, man fährt mit dem Auto durch die Stadt, man ist zu schnell, da weiß man, aha, ich bin so und so viel km/h drüber, das ist die und die Strafe, und das gab es eben nicht. Deswegen hatte das Gericht damals gesagt, wir können den nicht strafrechtlich belangen, aber da ist er, aber disziplinarrechtlich ist das was anderes. Also dieses Disziplinarverfahren ist immer weitergelaufen. Und dann kam jetzt jüngst ein Prozess dazu, der quasi der Auslöser dann auch war für die aktuelle Entwicklung. Er ist also angeklagt gewesen in einem Zivilprozess, soll er gelogen haben. So, das war die Anklage, und letztendlich ist er auch verurteilt worden zu 120 Tagessätzen, 140 Euro. Und das bedeutet, ab 90 Tagessätzen bist du vorbestraft, und das heißt, er geltet, würde dann als vorbestraft gelten.
Aber er hat sich dagegen gewehrt.
Er hat sich dagegen gewehrt, also er hat Revision eingelegt am Bundesgerichtshof. Da ist noch nicht drüber entschieden worden, und die Erfolgsaussichten in solchen Fällen liegen auch unter 2%. Also ich sag mal, das Gericht hatte auch sehr lange geprüft. Die haben ein Jahr lang geprüft, ob sie die Anklage überhaupt zulassen, wegen der also mutmaßlichen Falschaussagen oder jetzt ja auch laut Gericht bestätigten Falschaussagen, die er da gemacht hat. Und das heißt, da ist schon da auch davon auszugehen, dass sie sehr gründlich gewesen sind.
Jetzt ist das viel Wirbel in so einem Rat oder um den Chefposten im Rathaus. Das beschäftigt die Stadtpolitik schon sehr lange. Er hat ja eine Art Stellvertreter, der seitdem quasi die Geschäfte führt. Das ist eigentlich alles so ein Provisorium. Du kennst Herrn Wiegand aus verschiedenen Gesprächen, aus vielen Interviews. Du hast dich ja auch mal in seinem Umfeld umgehört. Wie würdest du den charakterisieren? Was ist dein Eindruck? Was ist das für ein Mensch?
Also er ist auf jeden Fall ein Arbeitstier. Also Bernd Wiegand ist als Privatperson quasi mit dem Amt des Oberbürgermeisters verschmolzen. Er hat immer von sich in der dritten Person gesprochen. Er hat also nicht gesagt, ich habe, sondern der Oberbürgermeister hat. Also das lässt schon relativ tief blicken, er hatte auch einen strukturierten Tagesablauf. Er ist früh um 4 aufgestanden, hat Sport getrieben, dann hat er die Zeitung gelesen, dann ist er im Ratshof, dann kamen seine ganzen Termine, abends wurde der Tag auch noch ausgewertet, auf den nächsten Tag geguckt, und er hat quasi nie Urlaub genommen, hat also im Jahr vielleicht mal 2-3 Tage gefehlt und ist omnipräsent gewesen. So, das ist also die eine Sache, und hat auch eine Menge für die Stadt auch getan.
Ich würde gerade sagen, es liest erstmal so nach einer aufopferungsvollen Einstellung.
Das ist es auch, definitiv. Ja. Aber es gibt eben halt auch die zweite Seite an diesem Mann. Er ist relativ unnahbar, zumindest für den Stadtrat und auch für uns letztendlich gewesen. Er hat durchaus in der Öffentlichkeit, wenn er so mit normalen Leuten zu tun hatte, da hat er sich anders präsentiert, ist auch sehr volksnah gewesen, das muss man ihm auch attestieren. Aber er hat natürlich auch eine gespaltene Persönlichkeit. Er hat also mal ganz gut charakterisiert, hat das Oberverwaltungsgericht 2014, also er ist 2008 nach Halle gekommen, damals als Beigeordneter für Ordnung. Und hatte einfach so eine Referentin für sich eingestellt. Also an allen vorbei hat er entschieden, ich stelle eine Mitarbeiterin ein für sich.
Das war nicht vorgesehen,
ne? Das war nicht vorgesehen, genau. Das ist eine spätere Büroleiterin, die Sabine Ernst gewesen. Die hat er Daraufhin ist ein Disziplinarverfahren gegen ihn gelaufen. Das hat er in der ersten Instanz verloren. Dann ist er in die zweite Instanz gegangen. Das Oberverwaltungsgericht hat das Urteil dann bestätigt und hat in dem Text reingeschrieben, es ist zwingend erforderlich, den Mann spürbar zu bestrafen, damit er überhaupt den Unterschied zwischen Recht und Unrecht erkennt. Das war damals, also so, das haben die natürlich im Juristendeutsch formuliert, aber das ist ungefähr die Quintessenz. Und das zieht sich durch. Bernd Wiegand hat immer irgendwie den Streit gesucht. Ich habe ihn nochmal gefragt, warum er das eigentlich macht. Und er war der Meinung, dass Konflikte nichts Schlechtes sind, sondern auch eine Entwicklung voransetzen. Aber er hat sich immer mit dem Stadtrat überworfen. Er hat auch, er hat doch unheimlich viele Ansprüche gestellt. Ich kann mich entsinnen, dass eine Zahl, die wir bis, ich glaube, 2021, als er suspendiert wurde, hatten, da hatte er in seiner Amtszeit 27 Widersprüche beim Landesverwaltungsamt eingelegt gegen Entscheidungen des Stadtrates, und in Dessau und in Magdeburg war es immer jeweils nur einer. Mhm. Ja, also das charakterisiert diesen Mann so ein bisschen auch, der dem Weggefährten sagen, es fehlt ihm so der moralische Kompass. Also Bernd Wiegand ist ein Mann, der in Paragraphen lebt, der nur schwarz und weiß kennt, was auf dem Gesetzestext steht, aber der nie gewusst hat, dass ein, oder nie gespürt hat, dass ein Oberbürgermeister auch eine moralische Verpflichtung hat. Er hat Ansehen für die Stadt, der ist auch irgendwie eine Person, die so eine Stadt auch repräsentiert, und da gehört dann auch dazu, dass man weiß, irgendwann, dann, das gehört sich einfach nicht. Und so ist es auch bei der Impfaffäre gewesen. Mhm. Man hat damals einfach, ist der Meinung gewesen, er hat Recht und alle anderen haben Unrecht.
So wie du ihn jetzt beschreibst, als sehr aufopferungsvollen Verwaltungschef, aber eben auch jemanden, der keine Konflikte scheut, stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, warum wirft er dann jetzt das Handtuch? Warum ausgerechnet in dieser Situation? Ich meine, er hat ja auch erfolgreich auch gegen juristisch gegen Dinge vorgegangen, die ihm vorgeworfen wurden. Kannst du daraus irgendwie, bist du daraus schlau?
Ja, ich versuche das mal in Kürze zusammenzufassen, weil das ein bisschen kompliziert ist.
Das ist mit der Realität leider oft so.
Ja, genau, das ganze Verfahren ist ja so, irgendwann hat ja keiner mehr durchgeblickt. Das war ja auch das Problem in der Öffentlichkeit. Das Problem der Öffentlichkeit. Also, wir haben das Disziplinarverfahren, was das Landesverwaltungsamt führt. Er ist also suspendiert, also vorläufig seines Amtes enthoben. Vorläufig ist natürlich in dem Falle auch putzig, wenn man überlegt.
Schon ein paar Jahre, ne?
Dass schon ein paar Jahre sind, also das ist auch kein Glanzstück für den Rechtsstaat, das muss man ganz ehrlich sagen, dass sich das so ewig hinzieht. Aber es gibt eben eine klare gesetzliche Regelung, und die besagt, ein Disziplinarverfahren muss so lange ruhen, wie Strafprozesse laufen. Und da nebenbei halt auch Strafprozesse gelaufen sind, ist dieses Disziplinarverfahren, ruht das. So, und jetzt wissen wir also, seine Amtszeit endet 2026, und jetzt hat er einfach auch nur rechnen müssen. Er hat also jetzt mitbekommen, okay, ich habe im Strafprozess verloren, jetzt. Und das ist ein Teil, der dann ins Disziplinarverfahren mit einfließt. Er wusste also, er hat die ganzen Vorwürfe in dem Disziplinarverfahren, sind glaube ich 15 oder 16 Vorwürfe, sind da aufgelistet. Und er wusste, jetzt habe ich eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung. Ich habe als Oberbürgermeister gelogen. Er sieht das natürlich anders, ist immer unschuldig. Er sagt, du wirst nie von Bernd Wiegand einen Satz hören, ich hatte Unrecht, das gibt es nicht. Dieses Wort kennt er nicht, er hat immer Recht. So, und er hat jetzt aber natürlich mitbekommen, okay, die Zeitschiene. Das heißt, wenn er jetzt in Revision geht, möglicherweise Ende des Jahres würde der Bundesgerichtshof dann entscheiden, selbst wenn der jetzt sagen würde, okay, wir sehen irgendwelche Rechtsfehler, die zu dieser Entscheidung geführt haben, dann geht das zurück, dann wird das Verfahren quasi nochmal neu aufgerollt. Das heißt, wir sind dann weit in 25, dass der Strafprozess immer noch nicht beendet. Okay. Und erst wenn der vorbei ist, geht das Disziplinarverfahren weiter. Das bedeutet, er hat gewusst, dass es für ihn unmöglich ist, egal in welcher juristischen Konstellation, vor Ende 2026 in sein Amt wieder zurückzukehren. Und jetzt rattert es natürlich bei ihm im Kopf. Er weiß natürlich auch, dass er in einer schwierigen Situation ist. Das Landesverwaltungsamt hat das Disziplinarverfahren geführt mit dem Ziel, ihn unehrenhaft aus dem Amt zu entfernen. Das bedeutet, seine Altersbezüge stehen auf dem Spiel, seine Pension. Mhm. Und er hofft sich natürlich jetzt auch durch seinen Rückzug, dass er sich also in den Ruhestand versetzen lässt.
Er ist ja auch schon im Rentenalter eigentlich.
Er ist im Rentenalter, 67.
Ja.
Er erhofft sich natürlich von seinem Rückzug, dass dann vielleicht die Landesregierung oder das Landesverwaltungsamt milde gestimmt ist und sagt, okay, wir lassen dann mal die Vorwürfe fallen. Aber danach sieht es nicht aus. Also selbst wenn er im Ruhestand ist, geht das Verfahren noch weiter, weil es geht nach wie vor um seine Altersbezüge.
Okay, trotzdem, dieses Rücktrittsersuchen ist ja schon ein Schlussstrich zumindest für viele Bürger. Also es wird ist klar, damit macht er den Weg frei für einen neuen Chef im Rathaus. Während der Corona-Zeit hat diese Impfaffäre aber große Wellen geschlagen. Ich erinnere mich daran, dass Wiegand bei Markus Lanz saß, dass das bundesweit Medien ja auch von der MZ-Recherchen aufgegriffen haben. Was bleibt von dieser Impfaffäre und dieser Auseinandersetzung in Halle und vielleicht auch so vom Bild, dass das Menschen von Halle außerhalb haben? Was glaubst du?
Na, Halle hat damals vor allen Dingen Schaden genommen. Also als die Impfaffäre auf ihrem Höhepunkt war und er wirklich diesen unsäglichen Auftritt bei Markus Lanz hatte, er ist da ins offene Messer gelaufen. Also auch alle Gesprächspartner, die dort waren, in den Landräten, das weiß ich noch aus Bayern, die waren alle entsetzt. Keiner konnte glauben, wie er sich da präsentiert hat. Damit hat er Halle natürlich schon massiv geschadet. Dann war die Stadt natürlich dann dadurch lange in den Schlagzeilen. Der Oberbürgermeister suspendiert, dieser ganze Sumpf drumherum. Das ist natürlich alles ein bisschen abgeebbt. Das liegt natürlich auch daran, dass in der Zwischenzeit natürlich auch viel Wasser die Saale runtergeflossen ist und es natürlich auch Entscheidungen gab ohne Bernd Wiegand. Wichtige, zum Beispiel den Zuschlag für das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation.
Genau, ich glaube, das hat 200 Millionen Euro Volumen das, oder so.
Da hat sich der ganze Osten dafür beworben und Halle hat das Rennen gemacht und das ohne Bernd Wiegand als
Zufall. Würdest du sagen, gerade ohne Wiegand ja. Oder trotz?
Nein, definitiv. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit Bernd Wiegand den Zustand nie bekommen hätten, weil er einfach nicht in der Lage ist, eine breite Öffentlichkeit oder eine breite Allianz um sich drumherum zu bilden. Er ist immer der Vorkämpfer gewesen, immer der alleine glänzen wollte, der große Oberbürgermeister, hat anderen nie etwas gegönnt. Und deshalb ist das, glaube ich, wären wir mit Bernd Wiegand nie so weit gekommen. Definitiv nicht. Mittlerweile ist es natürlich aber für so eine Stadt wie Halle natürlich Mist, wenn du keinen gewählten Oberbürgermeister hast.
Ja, ich meine, es ist der wichtigste Mensch in der Verwaltung.
Definitiv. Ja. Und ich sage mal, der Egbert Geier, er ist eben der Stellvertreter. Das ist auch nicht sein Amt, jetzt alles umzukrempeln, sondern sein Amt ist es bisher gewesen, die Verwaltung am Laufen zu halten, für den bis er eventuell wiederkommt. Ja, also das darf man damals auch nicht vergessen. Hat trotzdem aus meiner Sicht einen sehr guten Job gemacht. Und mal sehen, wie sich das jetzt alles entwickelt.
Das ist eine fantastische Überleitung, denn mich auch als Hallenser, der hier wohnt, interessiert natürlich auch, okay, jetzt wird der Posten da bald vakant. Was passiert jetzt? Es ist ja auch keine reguläre Ablöse. Die Parteien oder die Fraktionen im Stadtrat haben jetzt nicht so viel Zeit, wie sie sonst haben, sich auf eine Neuwahl vorzubereiten, Kandidaten aufzustellen. Was kann man dazu bisher sagen? Wie geht's weiter?
Naja, also man kann natürlich erstmal sagen, es ist sozusagen sein letzter Schlag gegen den Stadtrat und gegen alle seine Gegner gewesen. Er hat sich natürlich einen Zeitpunkt ausgesucht, wo keiner damit gerechnet hat.
Also die Ferienzeit.
Ja, aber auch so das politische Halle, ja. Ja. Das ist natürlich, das stürzt die Parteien ins Chaos, absolut, weil niemand ist darauf vorbereitet gewesen und es gibt auch keinen, der sich schon mal in Stellung gebracht hat, also der gesagt hat, also wenn der irgendwann mal, also der so vorausgetreten ist und auch so im Stadtrat oder so.
Es gibt also auch keinen natürlichen Nachfolger oder so.
Nein, überhaupt nicht. Also der hat die komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ich glaube, das ist auch sein Ziel gewesen. Da wird er sich bestimmt auch freuen zu Hause, dass ihm das nochmal so gelungen ist. Und wie geht das jetzt weiter? Also es ist nun mal so, der Stadtrat wird auf seiner Sitzung am 28. August über seinen Rücktritt entscheiden. Und das ist kein, die können also nicht sagen, nee, wir wollen nicht, wir wollen, dass er Oberbürgermeister bleibt. Nein, das geht nicht. Sondern per Gesetz ist, er hat das Rentenalter erreicht. Das heißt, die müssen im Prinzip seinem Gesuch stattgeben. So, und dann beginnt, und da hat der Stadtrat, die haben ja noch Glück, Halle hat ja noch Glück, weil bis Herbst 2023 hätte es innerhalb von 3 Monaten Neuwahlen geben müssen. Und das Gesetz ist aber geändert worden, die Kommunalverfassung, jetzt in 6 Monate Zeit. Das bedeutet, bis zum 28. Februar 2025 muss der Nachfolger oder die Nachfolgerin feststehen. Das heißt, bis dahin müssen alle Wahlen durch sein und es muss auch bestätigt sein. Das bringt jetzt natürlich alle so ein bisschen in die Bredouille, weil du musst einen Zeitplan aufstellen. Also Der Stadtrat, das wird noch das Einfachste sein, Wahltermine festzulegen, was auch nicht so einfach ist. Wir stehen quasi kurz vor der Weihnachtszeit. Du musst möglichen Kandidaten...
Wir stehen kurz vor der Weihnachtszeit.
Naja, aber dann schon. Ja. Das geht ab 1. September los. Du musst Kandidaten die Möglichkeit geben, sich natürlich auch zu präsentieren. Die müssen Wahlkampf für sich machen. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, im Oktober wählen wir Wahl. Das geht nicht. Das bedeutet, das wird entweder in den November oder in den Januar gehen, denn ich halte es für ausgeschlossen, dass die das in der Weihnachtszeit machen. Und das wird dann also ganz interessant.
Das wünschen wir uns alle nicht, dass sie das in der Weihnachtszeit machen.
Ja, wobei es dann natürlich eine schöne oder eine böse Überraschung gibt, je nachdem.
Du hast dich ja schon mal ein bisschen umgehört und schon mal ein bisschen abgeklopft, wie da so in verschiedenen Parteien, verschiedenen politischen Lagern so die Vorbereitungen laufen. Gibt es schon Kandidaten, die sich da irgendwie profilieren?
Nein, nicht offiziell. Und ich glaube, dass alle, die sich vielleicht zutrauen würden, natürlich auch zurückhalten, weil sie wissen, die Namen, die als erstes genannt werden, sind meistens auch dann als erstes verbrannt. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt erstmal wild spekuliert wird und dass wir ab September, es muss ja irgendwann mal auch klar sein, bis wann Bewerbungen einzureichen sind. Also ich sage mal, die etablierten Parteien haben es einfach, die brauchen nur zu nominieren und fertig. Aber es wird ja vielleicht auch Einzelkandidaten geben, die das machen. Die müssen dann 100 Unterstützungsunterschriften bringen, um anzutreten. Es gab schon skurrile Fälle in Halle, da ist auch mal einer angetreten, der hatte eine Schallplatte auf dem Kopf. Also das ist alles nicht ausgeschlossen, dass uns da noch was Lustiges auch ins Haus steht mitunter. Aber also es werden zumindest unter der Hand Namen gehandelt. Und das sind natürlich die üblichen Verdächtigen. Ja, das ist natürlich Bürgermeister Egbert Geier als
das wäre das Naheliegendste, sicher. Mhm.
Genau, aber im Prinzip, der muss erstmal überzeugt werden, weil er ist kein Machtmensch und drängelt sich nicht danach. Ja, aber es könnte natürlich sein, aufgrund der Kürze der Zeit und kann also einen Kandidaten auszaubern, dass sich möglicherweise sich mehrere am Ende hinter einem Kandidaten versammeln, wer auch immer das ist. Und dann hast du natürlich Leute, die in Frage kommen. Die CDU hat sicherlich einige, die geeignet wären, also zumindest auch einen gewissen Popularitätsgrad haben. Da kommt es ja auch darauf an, es ist eine Personenwahl. Du brauchst also Leute, die ziehen. Da könnte man in die letzte Stadtratswahl gucken, die Kommunalwahl, die wir hatten. Da hast du natürlich ein starkes Ergebnis für die AfD auch gehabt. Wobei unsere Quellen sagen, die AfD wird keinen Kandidaten stellen, weil die erst dann das machen würden, wenn sie eine Chance auf Erfolg haben. Und die sagen selber auch, selbst wenn wir in eine Stichwahl kommen würden, würden sich alle gegen uns verbünden und dann wird das nichts.
Ja. Was ist denn deine Einschätzung durch diese unruhige Vorgeschichte, die dieses Amt jetzt hat? Ist das für einen potenziellen neuen Oberbürgermeister eher gut, weil er quasi auf diesem aufgewühlten Feld auftreten kann und so ein bisschen sagen kann, hey, jetzt komme ich, jetzt herrscht wieder Ordnung, oder macht es das eher schwieriger, so ein Amt anzutreten, weil man da so ein bisschen ein chaotisches Rathaus vorfindet?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass das für einen neuen OB oder eine neue OB ein super Neustart ist. Also dadurch, dass dieses Amt so lange verwaist ist mittlerweile, also seit 2021, hat man eigentlich genügend Gespaltungsspielraum, um dort wieder eigene Akzente zu setzen. Ich glaube auch, dass es nie so einfach war, in Halle wie jetzt Oberbürgermeister zu werden, weil es eben so eine chaotische Situation ist und keiner so richtig weiß. Es gibt also keine natürlichen Kandidaten, wie du schon gesagt hast. Also und das macht es also für alle Seiten letztendlich interessant und spannend. Also ich denke, da ist eine Menge zu tun und es ist natürlich auch eins klar. Hatte Bernd Wiegand auch durchaus Erfolge, der Starpark ist voll, der ganze Umgang mit den Fluthilfemitteln, das ist ja ganz intelligent in Halle auch genutzt worden zur Stadtentwicklung, aber da hatte er ja auch Berater und da kommt es natürlich auch darauf an, dass ein neuer Kandidat oder neue Kandidatin, die braucht natürlich dann einen Stab, ob das dann dieselben Personen sind, die jetzt noch im Rathaus da agieren, in der zweiten Reihe oder so, das muss man dann mal sehen, aber das ist schon spannend und ich glaube, auch für einen potenziellen Kandidaten noch interessant.
Das ist ein ganz fantastisches Schlusswort. Lieber Dirk, hab ganz vielen Dank. Wen das Thema noch mehr interessiert, dem verlinken wir einen Artikel von dir dazu in den Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Vielleicht hören wir uns wieder, wenn es dann soweit ist und wir hier schlauer sind, wer das Rathaus übernimmt als nächstes. Und bestimmt habe ich beim nächsten Mal wieder auch Julius am Start. wenn der sich ausgeruht hat.
Ja, genau. Und ich bin froh, dass ich mich wieder ein bisschen bewegen darf, weil was die Hörer draußen ja gar nicht wissen, ist, dass man quasi im Prinzip wie so eine steife Puppe vor diesem Mikrofon zu sitzen hat, damit man gut zu verstehen ist. Und da bin ich natürlich auch froh, dass ich jetzt wieder ein bisschen zappeln kann.
Wir erlösen dich. In diesem Sinne. Macht's gut.
Ja, ciao.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.